Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mal in unserer Stammbesatzung, bestehend aus Nina und mir. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele, glaube ich, noch so ein bisschen abstrakt sein kann. Und zwar würde ich gerne mal mit der Nina über medizinische Kongresse reden. Medizinische Kongresse sind so eine Mischung aus fachlichem Update, neuesten Studien und Industrieausstellung und so ein bisschen wie ein Klassentreffen in der Schule der jeweiligen Fachrichtungen. Und ich fühle mich immer so, ich habe ein Programm, das ist komplett vollgeladen mit Informationen. Man ist dann immer so ein bisschen zwiegespalten, wo geht man hin? Man hat diverse Sachen gleichzeitig, man sieht lauter Leute. Und am Anfang bin ich immer so ein bisschen überfordert. Wie ist das bei dir, Nina?
Ja, hi Don Felix. Ich finde, das war schon eine ganz gute, treffende Beschreibung von so medizinischen Kongressen. Ich finde, gerade die ersten Kongresse, die man besucht, können schon überfordernd sein. Es ist einfach so eine Masse an Informationen und an neuen Erfahrungen. Wie du sagst, gibt es ja ganz viel auch Veranstaltungen als Rahmenprogramm von so einem Kongress. Und wir wollen heute ein bisschen auf das Thema eingehen. Vielleicht wichtig zu sagen, es wird auch eine separate Folge bei uns geben im Podcast zu Fortbildungen. Weil Fortbildungen und Kongresse, die haben zwar viel gemeinsam, ich denke aber doch, dass es so viele relevante Unterschiede gibt, dass man das auf jeden Fall, dass das eine eigene Folge verdient, Fortbildungen. Also hört euch da gern mal die Folge zu Fortbildungen von uns noch an. Und ich habe da eine Studie gefunden. Es gibt nicht super viele Studien, die sich jetzt mit so Medicine Education oder Educational Medicine befassen, aber es gibt doch eine aus 2025, also ganz aktuell eigentlich, von einer Gruppe um Ram et al. Und die haben das genannt Changing Landscape of Medical Conferences. Und zwar geht es darum, was sind die Ziele von Konferenzen oder Kongressbesuchern, und zwar in virtuellen Meetings oder In-Person-Meetings, also mit Anwesenheit. Und die meisten haben als Ziel, wenn sie so einen Kongress besuchen, tatsächlich, was man, glaube ich, auch so erwarten würde, eben wissenschaftliche Updates zu bekommen und Fortschritte in der Patientenversorgung oder eben neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das geben so knapp über 80% eben an für die Motivation, dass sie sowohl virtuelle Kongresse als auch vor Ort Kongresse sich anschauen möchten. Und dann geht es aber Richtung soziale Interaktionen. Und dort wollen 80% eben vor Ort Experten kennenlernen, treffen und eben auch Networking betreiben. Ja, das viel geliebte und gehasste Wort Networking. Das über 70% ist das wichtig. Und vor allem halt bei Vor-Ort-Meetings und Kongresse, die virtuell stattfinden, da sagen sie, sind motiviert, eben die sozialen Interaktionen zu pflegen, so 30-50%. Und da sieht man schon den klaren Unterschied. Und tatsächlich 60% der Befragten möchten, dass in Zukunft die Meetings als Hybrid-Meetings stattfinden, sozusagen. Man kann virtuell teilnehmen, man kann aber auch vor Ort kommen und teilnehmen. Das finde ich ganz interessant, dass tatsächlich 60% sich beides wünschen. Finde ich auch ganz praktisch eigentlich, wenn man vielleicht mal verhindert ist. Ich denke, gerade durch die Pandemie war das auch so, das war wahrscheinlich so ein treibender Faktor dafür. Und ich finde es ganz interessant, dass man halt tatsächlich als Ziele hauptsächlich hat eben die sozialen Interaktionen, aber eben vor allem vorrangig das Wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Aspekt von Kongressen. Ich persönlich gehe ganz gern zu Kongressen, habe dort aber auch immer so ein Ziel vor Augen, so eine Mischung aus eben wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen mitnehmen und aber auch Networking oder Leute wieder treffen, die man vielleicht ein Jahr lang nicht gesehen hat oder so. Don Felix, gehst du gern auf Kongresse, wenn man jetzt mal von Vor-Ort-Meetings ausgeht?
Also ich war tatsächlich noch nie auf einem virtuellen Kongress. Auf physische Kongresse gehe ich tatsächlich ganz gerne. Man muss da aber einschränkend sagen, also das ist schon immer mit so ein paar Stressen verbunden. Gell? Also das ist jetzt nicht so, dass ich immer denke, boah, geil, darf ich auf diesen Kongress gehen, sondern also man reißt sich ja aus seinem Alltag raus. Da ist dann doch immer sehr viel los. Also da ist schon so eine Art von Reizüberflutung. Das heißt, also unterm Strich gehe ich da gerne hin, aber ich muss das auch ein bisschen abwägen immer.
Ja, absolut.
Ich finde die Lösung, die du angesprochen hast, dass eben viel, viel mehr zu diesen Hybrid-Varianten gehen, das finde ich super. Gerade so bei interessanten Themen ist natürlich das schon gut. Du kannst einfach nicht zu jedem Kongress im Jahr hingehen und manchmal willst du aber trotzdem das mitgehört haben und da ist es natürlich super, wenn du A, dich von Remote einschalten kannst und B, wenn du das vielleicht auch im Nachgang dir anschauen kannst, also dass du halt nicht live da sein musst. Das sind schon wertvolle Sachen.
Ja, sehe ich genauso. Finde ich, ist auch eine gute Chance, dass man dann vielleicht, wenn man eben verhindert ist, dass man sich das dann nochmal im Nachhinein anschaut. Und da kommen wir vielleicht gleich zum ersten Punkt. Für wen sind Kongresse überhaupt geeignet? Auf wen zielt es ab? Wer nimmt davon am meisten mit? Da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Und ich glaube, man kann ganz gut an dem Punkt starten. Wie finde ich für mich jetzt eigentlich die passenden Kongresse? und was gibt es da für Möglichkeiten und wie bereite ich mich am besten auf einen Kongressbesuch vor, um dann auch den größten Mehrwert daraus zu ziehen? Hast du da ein paar Ideen?
Du hast ja einleitend in deiner Studie schon einige Gründe genannt, wieso man überhaupt auf Kongresse gehen will. Und ich glaube, aus diesen leiten sich sowohl sehr gut ab, wer da hingehen soll und wie man da am besten vorgeht, also welchen man sich aussucht. Also du hast schon gesagt, viele Leute gehen dahin, um auf Fachkongresse eben um die fachlichen Updates aus ihrer medizinischen Fachrichtung zu bekommen, damit neue Leitlinien, neue Studien oder die aktuellen Hot Topics sozusagen nochmal eingebrannt sind in das Gedächtnis. Einige Leute gehen, glaube ich, da auch hin, um einfach mal über den eigenen Tellerrand hinwegzusehen, gerade wenn man in einer Region arbeitet, wo es vielleicht nicht so viele Kliniken gibt, also die Klinikdichte nicht so groß ist, weil man dann eigentlich immer nur eine Art Medizin zu praktizieren kennt, nämlich die aus dem eigenen Haus. Und das ist schon mal interessant, wenn man halt sieht, wie machen eigentlich die anderen das und kann ich mir da vielleicht was Gutes abschauen. Networking ist jetzt immer so das Stichwort, gell, aber du hast selber gesagt, zum einen, dass man halt andere Leute mal kennenlernt. Eine Sache, die ich persönlich, die mir eigentlich so ein bisschen zuwider ist, aber ich glaube, man muss sich dem einfach ein bisschen beugen, ist, dass man auch einfach mal so die Who is Who der Fachrichtung kennenlernt. Also einfach so die ganz großen Player, damit man halt einfach weiß, wer ist das. Und das ist der Mensch, der zum Beispiel an den Leitlinien, mit denen ich jeden Tag arbeite, maßgeblich beteiligt war. Das ist schon wichtig, dass man solche Leute mal gesehen hat.
Ja, das denke ich auch. Und wie man so rausfindet, auf welche Kongresse kann ich überhaupt gehen? Welche Kongresse sind relevant für mich? Hast du da Tipps?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, weiß ich nicht, ich glaube, das hast du auch schon angesprochen, das ist schon sehr abhängig, in welcher Ausbildungssituation ich mich befinde oder in welcher Karrierephase. Wenn du zum Beispiel, also wenn man noch im Studium sich befindet, könnte man sich denken, so ja, das, also ich weiß ja noch gar nicht, was für einen Facharzt ich machen will. Wieso soll ich jetzt da auf so einen Fachkongress gehen? Da würde ich sagen, zum einen müssen Studierende oft wenig bis gar nichts zahlen, um an sowas teilnehmen zu können. Das ist also ziemlich relevant. Und das heißt, geht's auf jeden Fall hin. Ja, das ist gratis. Oder wenn ihr über irgendwelche Studierendenorganisationen da teilnehmen könnt, dann auf jeden Fall. Bitte geht hin, schaut euch das mal an. Das ist einfach nur Erfahrung für die Zukunft. Das ist viel wert. Wenn man so gerade in den Anfängen seiner Assistenzarztausbildung ist, denke ich auch, da schadet es nicht, wenn man an den großen nationalen Kongressen der eigenen Fachorganisation teilnimmt, einfach mal A, um Erfahrung zu sammeln, wie ist das, und B, um die großen Themen mitzuerleben. Aber wenn es darum geht, zu networken, Leute kennenzulernen, da würde ich eher auf die kleineren regionalen Kongresse hingehen, weil man da auch tatsächlich mit den Leuten Kontakt hat, mit denen man dann wirklich im Alltagsleben auch mal wieder in Anführungsstrichen kollidieren oder zusammentreffen kann.
Ja, das finde ich mega spannend, weil ich hätte jetzt gesagt, fürs bessere Networking würde ich tendenziell eher auf die internationalen Kongresse gehen, weil da gibt es zum Beispiel dann die Chance, die Menschen, die ich nur über die Forschung kenne, über irgendwelche Kollaborationen bei Studien, bei denen man Datenbanken ausgetauscht hat oder sowas, wenn man jetzt mit den USA oder mit einem anderen Land in Europa oder sowas eine Kooperation hat, und dann kann man die vor Ort mal kennenlernen. Das finde ich mega spannend. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, das hat halt alles Vor- und Nachteile. Die internationalen Kongresse sind halt riesig. Das sind riesige Hallen mit Industrieausstellungen und Riesenprogrammen. Da laufen irgendwie 5 Sessions gleichzeitig, zu denen man am liebsten allen hingehen würde. Und der Vorteil, finde ich, von so großen Kongressen ist eben, dass man auch mal Leute treffen kann, die man sonst persönlich nie sehen würde. Aber das kann natürlich, wie du sagst, auch ein Vorteil von kleinen Kongressen sein, weil das eben in Deutschland teilweise wirklich regelrecht familiär ist. Wie du sagst, who is who in der Abteilung oder in der Fachrichtung kann halt auch mega interessant sein, wenn man sagt, das ist aus der gleichen Großstadt, aus einer anderen Klinik, irgendwie ein Chefarzt oder weiß ich nicht, der ein cooles Forschungsthema oder eine coole OP-Technik kennt oder macht, und dann kann man die Person dort mal kennenlernen. Ja, also das finde ich auch total relevant, und ich glaube eben gerade so haben sowohl internationale als auch nationale Kongresse sind total wichtig. Also ich finde auch so eine Mischung macht es. Ich finde es mega anstrengend, wenn man zu mehreren Kongressen pro Jahr fährt tatsächlich. Das ist so, man denkt dann so, ja, 2, 3 Kongresse geht schon, aber man ist ja immer ein paar Tage aus der Arbeit raus. Es ist immer mit einer Reise verbunden und mit viel Zeitaufwand. und man ist ja dann, das sind ja schon lange und anstrengende Tage. Also ich finde, man muss sich das schon ganz gut überlegen. Ich habe mir auch mal noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie finde ich denn diese Kongresse überhaupt? Also wo werden die irgendwie ausgeschrieben? Und natürlich online, klar, kann man einfach googeln, nach seiner Fachrichtung dann irgendwie filtern. Da habe ich eine ganz coole Übersicht gefunden, das heißt Kongresskalender bei mediziner-karriere.de. Das finde ich ganz cool und da kann man eigentlich immer nach seiner Fachrichtung filtern oder nach Städten, Ländern oder sowas und dann kann man sich da ganz gut durcharbeiten und vielleicht findet man da was Interessantes, was man so bisher noch nicht kannte. Natürlich die ganzen ärztlichen Zeitschriften von den Fachgesellschaften teilen das auch immer mit, wann welche Kongresse sind und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut als Möglichkeiten und die Ohren offen halten bei Kolleginnen und Kollegen, vielleicht in der eigenen Klinik. Wo sind die in den letzten Jahren hingefallen? Was war cool? Was war vielleicht so ein bisschen zu speziell oder vielleicht auch zu oberflächlich? Und deswegen, und wie du schon sagst, gerade nochmal zurück auf die Studierenden. Also schaut euch einfach um in so Kongresskalendern online. Was ist vielleicht in eurer Stadt, in der ihr studiert? Ja, was ist dieses Jahr geboten? Und dann kann man sich da ein bisschen dran ausrichten. Oft sind die, wie du sagst, gratis. Und das habe ich tatsächlich im Studium erst so, ich würde sagen, im fünften Jahr oder so entdeckt für mich. Also war ich bestimmt schon im fünften Studienjahr, dass es ja in jeder größeren Stadt, in der man meistens ja auch dann studiert, dann doch jedes Jahr mehrere solcher Kongresse gibt. Und dann finde ich das jetzt auch nicht so mega wichtig, dass man auf dem ersten Kongress gleich, dass es der ist in der Fachrichtung, in der man mal arbeiten will. Es gibt ja auch sowas wie den Deutschen Ärztetag oder den Deutschen Kongress für Chirurgie oder sowas. Ja, das ist ja relativ allgemein, nenne ich es jetzt mal. Und trotzdem kann man da so erste Kongresserfahrung sammeln. Also das finde ich schon auch im Studium bereits ganz, ganz spannend.
Und noch zwei Arten, wie man weitere Kongresse finden kann. Das eine ist natürlich, wenn man mal auf einem war, der einem gefallen hat, da werden innerhalb des Kongresses natürlich auch meistens mehrfach weitere Kongresse geteasert oder von irgendwelchen Vorgetragenen angekündigt, ja, weil die halt dann dort auch vortragen. Und da kommt man dann schon öfters auf Ideen, die man ganz gut findet. Und ich habe ja einleitend schon gesagt, das ist ja doch irgendwie so eine Art Klassentreffen-Möglichkeit. Das heißt, ich bin da schon im engen Kontakt mit Kollegen von mir, entweder aus dem Studium oder halt aus der Vergangenheit, die sich dann doch über Deutschland verteilt haben, wo man dann auch sagen kann, hey, ist das nicht ein Kongress, der auch für dich interessant sein kann? Und dann kann man sich halt da mal wieder sehen. Das ist schon auch so funktionierend.
Ja, voll, da hast du recht. Und ich möchte jetzt noch auf einen Punkt eingehen, den man vielleicht auch ein bisschen, weil Kongresse sind jetzt nicht immer nur positiv, ja, das ist schon auch ein Riesenaufwand. Da fließt, glaube ich, ganz viel Geld in etwas, das vielleicht auch teilweise nicht sehr zielgerichtet ist an der Menge von Vorträgen oder der Qualität von manchen Vorträgen. Und da möchte ich ein bisschen auf das Thema eingehen, für was findet ein Kongress statt und für was fährt man dahin als Teilnehmender? Ist es wirklich die Wissensvermittlung, die Vermittlung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse oder ist es zum gewissen Grad einfach eine reine Netzwerkveranstaltung und so eine gewisse Art von Selbstdarstellung auch von manchen Vortragenden? Also, wie siehst du das?
So und so. Also die letzten Kongresse, auf denen ich war, ich will jetzt keine Namen nennen, weil das eine war ein kleinerer Kongress, da kann man dann vielleicht rausfinden, wo ich war. Aber da war ich am Schluss eher enttäuscht, ob der Resultate. Ja. Da war gefühlt nicht so viel Mehrwert, wie ich mir das gewünscht hätte. Der letzte richtig große Kongress, auf dem ich war, das war der Degina-Kongress, also Notfallmediziner-Kongress. Und das fand ich schon ziemlich interessant. Ich meine, da werden schon State-of-the-Art medizinische Abläufe einem nochmal näher gebracht. Ich finde, man hört auch häufig politische Untertöne, die einem Zusammenhänge erklären, die man vielleicht so gar nicht mitbekommen hat. Also inwieweit ist es wichtig, dass es eine Facharztausbildung in unterschiedlichen Fachrichtungen gibt und wie wird eigentlich sowas koordiniert? Das sind schon ganz interessante Sachen. Man hat immer so ein bisschen Blick über den Tellerrand. Also auf dem letzten Kongress, auf dem ich war, da ist einfach auch so ein bisschen vorgestellt worden, wie funktioniert eigentlich Notfallmedizin anderswo. Und das sind so, glaube ich, die großen Sachen, auf die ich Bock habe bei solchen Kongressen.
Ja, finde ich auch gut. Ist auch, finde ich, ein gutes Ziel, dass man sich mitnehmen kann auf so einen Kongress. Ich sehe auch so eine Mischung tatsächlich. Also ich finde es mega spannend, zum Beispiel, wenn neue Leitlinien vorgestellt werden, finde ich total interessant. Das passiert ja meistens auf den größeren Kongressen. Die Frage ist dann natürlich immer in so einer Session, in der dann so ein Keynote-Speaker spricht und dann spricht jemand 20 Minuten über die neuesten Leitlinien. Wie sehr in die Tiefe kann man da wirklich gehen? Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass man sich da so viel eigenes, neues Wissen mitnehmen kann oder irgendwie aus diesem 20 Minuten schnellen Ritt durch die neue Leitlinie für, weiß ich nicht, Vorhofflimmern oder so. Das muss man sich natürlich dann später nochmal selber erarbeiten. Aber wenn man so seine Themen oder Interessenschwerpunkte kennt, dann kann man ja ganz gezielt in bestimmte Sessions gehen und sich dann diese Vorträge anhören und vielleicht dann eben auch mit den Vortragenden ein bisschen diskutieren oder sowas. Das finde ich dann schon immer ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich nehme von solchen Sessions schon auch viel mit, aber eher jetzt auch in Richtung Inspiration für meine eigenen Forschungsthemen. Dass ich sage, Mensch, das ist eine spannende Fragestellung. Wie haben die das bearbeitet und mit welchen Methoden? Und kann ich da jetzt vielleicht für mich noch einen Punkt mitnehmen, den ich jetzt in meiner neuen Studie, die ich plane, noch nicht irgendwie mit bedacht habe? Ich habe da immer so für mich eigentlich meine Notizen-App mit dabei. Das funktioniert für mich am besten. Und es gibt ja auch oft so Programmhefte, da kann man sich das dann mit reinschreiben, bei welcher Session man irgendwie war und irgendwie ein, zwei interessante Sachen gehört hat. Aber das, also ich muss auch sagen, pro Session 1 bis 2 Key Takeaways, glaube ich, schreibe ich mir auf und mehr ist dann auch nicht realistisch, dass man sich das jemals wieder anschaut. Und für mich funktioniert das eben gut, dass ich mir für meine eigenen Projekte überlege, Mensch, was wäre denn da noch eine gute Fragestellung oder für den klinischen Alltag cool, wie die in der Patientenversorgung arbeiten. Da nehme ich mir jetzt diesen einen Fakt mit und den kann ich dann auch wirklich später umsetzen. Und was denkst du, Don Felix, weil es geht ja so ein bisschen um, ist es Selbsterstellung, diese ganzen Vorträge, oder ist es auch wirklich relevante Wissenschaft, die da passiert? Ich habe noch eine Studie gefunden, die ist aus dem Jahr 2023. Was denkst du, wie viele der wissenschaftlichen Arbeiten, die auf einem Kongress vorgestellt werden, werden dann tatsächlich auch wissenschaftlich publiziert? Was schätzt
23%.
Du,
sag mal so? 23%.
Wirklich? Ja. In der Studie 78,3%, ja.
Wow, das
hätte
ist
ich
deutlich
auch
mehr,
nicht,
als ich das erwartet
genau.
hätte.
Hätte ich auch nicht gedacht. Wir verlinken euch die Studie auch in den Shownotes. Finde ich ganz interessant. Die ist auch relativ gut publiziert. Ich dachte, das ist irgend so ein, ja, weiß ich nicht, naja, Journal, in dem man vielleicht so kleinere Studien auch publizieren kann. Aber die ist relativ solide, was man so über die Methoden dort lesen kann. Also das finde ich mega interessant, dass fast 80% publiziert werden. Das war jetzt von einem amerikanischen Kongress. Vielleicht ist es auf so kleineren Kongressen, die irgendwie national sind oder so Jahrestagungen der Fachgesellschaft. Vielleicht ist es dann nicht bei 80%. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie einschränkend betrachten. Aber ich fand das mega interessant und wäre ja eine Chance, dass man sagt, es hat doch einen wissenschaftlichen Charakter, so ein Kongress, und nicht nur Abendessen und Kaffee trinken und sowas.
Ich würde gerne nochmal hervorheben, du hast es, glaube ich, schon im Nebensatz angesprochen, aber ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig. Es gibt meiner Meinung nach so 3 Hauptdisziplinen auf so einem Kongress, sage ich jetzt mal, und also was das Fachliche angeht. Das eine ist sozusagen die Status-Quo-Medizin, ziehen, wo die neuen Leitlinien diskutiert werden. Also da lerne ich, wie behandle ich aktuell Menschen nach dem besten Stand der Wissenschaft. Und da ist es, glaube ich, schon so, das ist, glaube ich, nicht die Lösung, wenn du dich überhaupt nicht damit auskennst, dahin zu gehen und dann erwartest du, dass du die Leitlinie dort lernst. Das ist nicht der Fall.
Ja.
Aber meistens ist es ja schon so, dass man sich mit irgendwelchen Leitlinien besonders befasst hat. Du hast jetzt vorhin Vorhofflimmern angesprochen, aber keine Ahnung. Also für mich ist es halt sozusagen die Polytrauma-Leitlinie, so meine Hauptleitlinie oder was man so im Alltagsleben hat, so Lungenembolie-Leitlinien. Und wenn du dich damit schon mal befasst hast und dann gehst du auf so einen Kongress und da gibt's, oder die Reanimationsleitlinien, gell? Und dann ist da, jetzt bringen wir euch, was ist neu in den neuen Leitlinien 2025 zum Beispiel dazugekommen. Das ist natürlich schon was, wo man diese ganzen relevanten Informationen gut rausziehen kann. Also das ist Nummer 1. Und dann gibt, ich nenne das so ein bisschen Zukunftsmedizin als zweiten Teil. Der ist zwar auch relevant, der ist relevant für die Forscher, aber weniger relevant für die Praktiker. Das sind halt die, die Themen, an denen geforscht werden, die eben vielleicht in der Zukunft relevant sind. Aber das ist nichts, wo ich jetzt meine Therapien und mein Vorgehen daran orientieren würde.
Aber es kann unfassbar inspirierend sein, finde ich, und motivierend, solche Sessions von so ein bisschen auch so Träumern. Ja, also muss man auch mal sagen, ja, manchmal sind schon absurde Sachen dabei, die sich aber echt cool anhören und man kann ja da mal so, ne, einfach mal auch ein bisschen den Horizont erweitern, das ist schon so. Okay, und jetzt
auf
noch Kategorie 3.
Auf jeden Fall, ich stimme dir da schon zu, also ich will, das ist von mir auch gar nicht wertend, ja, sondern ich sage nur, das sind sozusagen die 2 Strömungen und dann gibt es noch was, was wir, glaube ich, noch gar nicht richtig angesprochen haben. Die meisten Kongresse haben halt auch so praktische Aspekte, also so Kleingruppenkurse, /Seminare, wo man irgendwelche Hands-on-Trainings hat, wo man Wet Labs hat. Und ich habe mal an so ein paar von denen teilgenommen. Wenn man ganz ehrlich ist, du hast schon gesagt, wir wollen mal eine separate Folge zu Kursen machen. Das ist natürlich nicht so in die Tiefe gehend, wie wenn du zu so einem 3-Tages-Kurs gehst, der sich auf ein Thema spezialisiert, wo du in kleinen Gruppen arbeitest. Aber du hast halt nochmal die Möglichkeit, engen Kontakt zu Instruktoren aufzunehmen. Du hast schon Leute dort, die sich sehr gut mit Themen auskennen und von denen kannst du halt praktische Sachen lernen. Das ist schon nicht schlecht.
Und ich denke auch, dass da ganz oft einfach auch Instrumente oder neue Technologien vor Ort verfügbar sind, die man einfach mal in die Hand nehmen kann, die man vielleicht in der eigenen peripheren Klinik überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Ja? Und das ist halt schon cool, wenn man dann so ein Instrument oder so ein Gerät mal sieht oder einmal durchspricht, vor allem auch mit den Experten vor Ort. Also keiner kennt diese Sachen besser als die Leute dort. Also nutzt es auf jeden Fall. Solche Kurse sind auch für Studierende oft gratis und auch gerade für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen finde ich das total spannend. Und genauso ist auch ein Punkt, glaube ich.
Sorry, aber ich muss dir kurz ins Wort fallen. Das ist genauso, wie wenn du deine Fahrschule, das ist genauso, wenn du in der Fahrschule mit dem BMW X3 deine Fahrschulprüfung machst und danach erstmal den gebrauchten Golf von der Mama oder von der Oma fahren darfst, wenn du wieder zurück in deiner Klinik bist und die alten, gammeligen Sachen hernehmen musst.
Ja, ja, gut, okay, ist möglich, aber das ist wieder diese Träumerkategorie, ne? Es ist ja schön, irgendwie mal über den Tellerrand rauszuschauen und zu sehen, was gibt's alles, was kommt vielleicht in der Zukunft und was kann man vielleicht in der eigenen Klinik einführen, ja, dass man dann einfach zu seinem Vorgesetzten geht und sagt, hey, ich habe da was gesehen, das wird uns vielleicht 3-4 Probleme lösen, kostet 1-2 Euro, aber schau es dir doch mal an, ich habe dir hier einen Flyer mitgebracht, ja, das kann man mal ansprechen. Ich glaube, innovative Gedanken sind nie fehl am Platz, auf jeden Fall. Und ich möchte aber nochmal auf diesen Punkt zurück, Wissenschaft. Also es gibt tolle Vorträge bei Kongressen. Ich glaube, man muss sich einfach da auch in dem Programm ein bisschen durchwühlen und ein bisschen schauen, was ist für mich relevant. Und das Thema, einen eigenen Vortrag auf dem Kongress halten, das ist natürlich ein total wichtiges Thema. Bei uns gibt es aber schon eine Folge im Podcast, das ist Folge Nummer 5, die heißt, so haut dein nächster Vortrag alle von den Socken. Da gehen wir ziemlich genau darauf ein, wie wir finden, dass der perfekte Vortrag ausschauen sollte. Und vielleicht könnt ihr euch die nochmal anhören, wenn ihr so denkt, wie halte ich eigentlich so einen Vortrag auf dem Kongress? Wenn da Interesse besteht, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Dann machen wir nochmal eine Folge zu Vorträgen auf Kongressen und vor großem Fachpublikum oder auf internationalen Kongressen. Das finde ich ist auch ein mega spannendes und wichtiges Thema. Und da war ich auf meinem ersten internationalen Kongress auch so, okay, jetzt spreche ich nicht in meiner Muttersprache und über ein Thema, das ich zwar kenne, aber mindestens 30 Leute, die im Raum sitzen, kennen das Thema besser als ich. Da denke ich, kann man auch noch ganz viel drüber reden. Und deswegen gehen wir aber jetzt nicht so gesondert jetzt in dieser Folge auf Vorträge ein. Genau, weil es eben da schon eine Folge dazu gibt von uns. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, sind die Nachwuchsorganisationen der ganzen Fachgesellschaften. Ne? Dann Felix, da wollte man noch drüber sprechen.
Wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass gerade wenn man noch im Studium ist, es häufig möglich ist, an solchen Kongressen gratis teilzunehmen. Viele, wenn nicht sogar alle Fachgesellschaften haben Nachwuchsorganisationen, die nennen sich dann irgendwie Junge Chirurgie oder Junge Innere Medizin oder was Vergleichbares. Und dort findet man natürlich ganz gut Anschluss und über diese Organisationen besteht auch die Möglichkeit, dass man dann wieder ins erweiterte Networking einsteigt. Ich glaube, irgendwann müssen wir sicher noch eine Minute über Networking reden.
Oh ja, ich will das die ganze Zeit umschiffen, weil einfach Networking so nervig ist manchmal. Es kann schon ganz nett sein, wenn man irgendwie Leute von früher wieder trifft oder so, aber dann für mich kommt dann sofort irgendwie das Wort LinkedIn ins Spiel und das ist immer so ein Thema. Ich finde es mega wichtig und es ist super hilfreich. Ich glaube, es hilft nicht. Man muss über den eigenen Schatten springen und einfach das machen, das Networking. Und vielleicht kann man irgendwie, keine Ahnung, so einen Kongress-Buddy haben. Ich habe immer so ganz gern so einen Kongress-Buddy an meiner Seite, mit dem man sich dann da durchwurschtelt. Und es gibt ja auch super viele Abendveranstaltungen. Es gibt Residence-Meetings oder Lunches oder Dinner oder sowas. Meldet euch einfach mal bei einem an, vielleicht mit einer Gruppe aus eurer Klinik zusammen oder aus, wenn von der gleichen Uni mehrere Studierende hinfahren, tut euch da zusammen, macht irgendwie eine WhatsApp-Gruppe, geht da gemeinsam hin und dann kann man da auch irgendwie ein paar Leute kennenlernen. Ich glaube, es gehört schon dazu. Oder wie siehst du das?
In der ganzen Zeit, in der du jetzt als Ärztin tätig bist und auf so Kongresse gefahren bist, hat irgendeine deiner Networking-Connections, die du gemacht hast, hat irgendeine von deinen Networking-Connections sich schon jemals erfolgreich irgendwie ausgezahlt? Im Sinne von nicht nur, das ist ein ganz lustiger Kerl gewesen oder eine ganz lustige Person, sondern hast du da irgendwie schon mal einen Karriere-Benefit draus gezogen?
Ich würde sagen, teilweise ja, aber die Initiative muss schon eher von einem selber kommen. Ich würde jetzt mal sagen, auf der sozialen Ebene so einigermaßen, auf der wissenschaftlichen Ebene tatsächlich ja. Das ist, glaube ich, meine Antwort auf die Frage, weil es geht, also so dieses Soziale, das ist ganz nice to have, glaube ich. Da gibt es ja total nette Kontakte dann, aber ich finde, man muss das selber pflegen, damit es nicht einschläft. ganz oft. Ja.
Absolut. Und also ich glaube auch, dass das auf der wissenschaftlichen Ebene eben sehr wertvoll ist, wenn man gerade so die Player in seiner eigenen Fachrichtung, wenn man denn eine hat, kennenlernt und mit denen eben sich austauschen kann. Auf meiner Ebene ist es selten so gewesen, dass ich mir danach gedacht habe, wow, das hat mich jetzt weitergebracht. Also ich sehe schon immer wieder dieselben Gesichter und ich freue mich auch bei vielen, die zu sehen. Und ich glaube, das ist oft so ein Politikum, dass man halt weiß, okay, mit wem rede ich da? Aber so richtig harte Quantensprünge habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber gut, jetzt sind wir
also
halt
ehrlich
gleich
gesagt,
zwei.
Aber ich finde, also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich, boah, die kenne ich ja auch vom Kongress. Und die habe ich dort das erste Mal persönlich gesehen und habe aber mit ihr vorher oder mit ihm schon vorher Kontakt gehabt oder so. Doch, ja, ich möchte sagen, Networking nervt, aber die Folgen daraus sind super.
Also
kann man merkt
schon,
das so zusammenfassen.
Dass, auch wenn die Nina keinen Bock drauf hat, ist sie anscheinend deutlich effektiver als ich im Networken. Also ich gehe mal hin und treffe irgendwelche Kumpels und es ist ganz nice.
Aber ohne irgendwelche Konsequenzen. Ja, ich gehe da schon mit einem konkreten Ziel wahrscheinlich hin, ne? Das ist schon so. Aber nur teilweise muss ich sagen. Also es sind da auch schon ganz nette Kontakte so entstanden, mit denen man sich halt auf der nächsten Konferenz irgendwie wieder trifft und ein Bier trinken geht oder so. Das Jahr. Und ich glaube, es ist so eine Mischung, aber es nervt wahrscheinlich am Anfang und dann irgendwann ist es ja nicht, dass man nur denkt, ich muss jetzt mit dem networken, sondern es ist ja vielleicht tatsächlich ein nettes Gespräch, ja. Also da wäre jetzt auch noch ein Punkt, apropos ins Gespräch kommen, wie würdest du jemanden, der total erfahren auf dem Gebiet ist, eine Koryphäe, ja, ein namhafter Kollege, eine total berühmte Professorin auf diesem Fachgebiet, du willst unbedingt diese Person kennenlernen, die ist auf dem Kongress, du hast es gesehen, die hält 5 Vorträge. Wie würdest du die Person ansprechen oder wann? Was ist der beste Zeitpunkt? Was denkst du?
Wir werden diese Frage aufgreifen, aber wir werden eine Werbepause einschalten. Und zwar machen wir jetzt unsere Skalpell- oder Spritze-Frage.
Hier gibt es keine Werbung in dem Podcast.
Nein, aber wir machen eine thematische Pause und danach
thematische
steigen wir
Pause,
ein.
Okay, die Spannung also, hochhalten.
Skalpell oder Spritze? Mhm. Industrieausstellung. Ist das für dich Pflichtprogramm oder ist das einfach nur so Kugelschreiber-Sammelsafari?
Okay, ich gehe da tatsächlich ganz gern hin. Ich finde es schön, ja, aber ich gehe auch aus diesem Hands-on-Gedanken hin, ja, dass man mal die ganzen abgefahrenen neuen Techniken sieht, dass man die neuen Geräte sieht und Kugelschreiber sammeln eher nicht, eher vielleicht für eine Tasse Kaffee oder so, aber Kugelschreiber tatsächlich nicht. Also das ist auch so ein Tipp von mir. Versucht nicht an jedem Stand was mitzunehmen, das Zeug braucht man irgendwie nicht und die ganzen Flyer gibt es irgendwie online auch. Ein paar sind ganz cool, eben wenn man sie vielleicht seinen Vorgesetzten vorlegen will oder so, aber ja, doch, also ich gehe da schon hin.
Also ich gehe da natürlich auf jeden Fall auch hin. Gerade so diese ganzen Krimskrams-Sachen, die kann man tatsächlich liegen lassen. Man kommt dann heim und hat irgendwie so einen Sack voll Krimskrams und wie du selber sagst, das meiste nimmt man nicht her. Was man am ehesten noch hernimmt, sind vielleicht so Stoffsäcke oder wenn es halt irgendwie medizinisches Zeug ist, dann ist es ganz gut. Also ich habe hier
so
und da mal
Anti-Stress-Bälle oder so.
Ja, die sind ganz nice oder irgendwie so Poster, die man halt in der Klinik aufhängen kann, so wie wie lege ich einen ZVK oder so, keine Ahnung, das ist für die Leute ganz hilfreich und dann hängt man das halt auf.
Okay, und jetzt stell dir vor, du bist auf der Industrieausstellung und dann steht da diese Koryphäe vor dir. Sprichst du die auf der Industrieausstellung an, wenn die gerade Kaffee trinkt mit 2 Kumpels oder wann sprichst du diese Person an?
Mein Vorschlag ist, sobald sich die Gelegenheit gibt. Also wenn ihr jemanden habt, den ihr unbedingt ansprechen wollt, da würde ich jetzt nicht auf den richtigen Moment warten, weil der verzieht sonst. Das ist vielleicht so wie beim ersten Date oder wenn man seine große Liebe mal ansprechen möchte. Ja. Aber ich habe schon so ein paar Vorschläge. Ich glaube, es ist schwer, wenn man mit so jemandem ins Gespräch kommen möchte, das über, wie interessant bin eigentlich ich, zu machen. Also ich glaube, den Fehler machen viele, dass sie irgendwie hingehen und dann irgendwie versuchen, sich selber cool darzustellen und erzählen, wie geil sie sind. Und ich glaube, jemand, der halt schon so lange im Geschäft ist und halt wirklich eine Koryphäre, der hat das einfach schon so oft gehört und da musst du schon sehr abgefahren sein, dass dir auffällt. Ich glaube, so schmerzhaft das ist zu sagen, aber bei solchen Leuten kommst du, glaube ich, erstmal weiter, indem du denen schmeichelst und in denen du zeigst, dass du Interesse an dem hast, was sie geleistet haben.
Ja, schmeichelnd, finde ich, geht fast ein bisschen zu weit. Das ist schon wieder ein bisschen so, sondern eher einfach ernsthaftes Interesse an einer Frage zeigen, die man denen stellen möchte und nicht mit der Frage irgendwie zeigen, hey, ich bin so schlau und so tief drin in deinem Thema, sondern einfach wirklich eine Frage, die euch unter den Nägeln brennt, dass ihr die der Person immer schon mal stellen wolltet, ja? Und wenn das ist, wie schafft man, keine Ahnung, diese 10 Themen unter einen Hut zu bringen oder so? Sowas, also wirklich eine Frage, bei der ihr wirklich die Antwort hören wollt und bei der ihr euch nicht nur selber reden hören wollt. Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde, der richtige Zeitpunkt ist, wie du sagst, entweder so, naja, jetzt oder nie, ne? So, dass man sagt, ich stehe jetzt da, ich muss die Gelegenheit nutzen, die Person ansprechen. Oder ihr geht halt tatsächlich zu einer Session von der Person, vielleicht jetzt nicht, wenn die Keynote-Speaker sind, ja, da wollen dann 100 Leute mit denen reden. Aber wenn die in einer kleineren Session vielleicht auch einen Vortrag halten, vielleicht am nächsten Tag oder so, dann geht ihr zu der Session und dann könnt ihr vielleicht am Ende der Session nochmal mit denen ins Gespräch kommen. Ja, das ist eigentlich oft ganz gut möglich und die sind auch keine, weiß ich nicht, Unmenschen, sondern die reden dann auch mit euch, wenn ihr sagt, hey, ich bin Assistent im ersten Jahr, ich verfolge sie seit 10 Jahren und ich möchte gerne jetzt einfach wissen, warum haben sie XY gemacht, geschafft, keine Ahnung was. Ja, also ich würde so als Zeitpunkt, finde ich immer super, so ein Ende von der Session, das zeigt, man hat Interesse an der Session, man hat Interesse an dem Forschungsthema, man nimmt sich die Zeit, hört sich das eine Stunde lang an. Das finde ich immer ganz nett eigentlich und dann wissen die ja auch, dass man in dem Thema irgendwie schon drin ist. Und was natürlich ein richtiger Boss-Move ist, wenn die zu eurer Session kommen, weil ihr einen Vortrag habt, ja, dann kann man auch, wenn die zum Ende noch da sind, kann man hingehen und sagen, hey, ich war die von dem und dem Vortrag. Also das ist ja auch so ein, ne, Ziel, das man sich irgendwie stecken kann, dass man sagt, ich will einfach auch auf dem Gebiet forschen und dann habe ich da vielleicht meinen Vortrag und wenn die Person tatsächlich da ist, super ansprechen. Ja, da kriegt man manchmal richtig guten Input, für den man selber ein Jahr lang nachdenken muss. Ich war selber schon in der Situation, dass ich einfach mit einer so einer Person geredet habe und mir gedacht habe, boah, ja krass, deswegen ist die an der Position und ich nicht, weil die solche Ideen hat. Ja,
also ich glaube, diese Folge ist es schon wert zu hören, einfach nur um die Nina den Ausdruck Boss-Move in einem zusammenhängenden Satz einsetzen.
Sollen wir den Titel der Folge Boss-Move auf Kongressen nennen vielleicht?
Das war schon mal ziemlich gut, ja, also das gefällt mir sehr gut.
Ah, ja.
Ich würde gerne, weil wir kommen doch zeitlich so ein bisschen in die Bredouille, ich würde noch ganz gerne drüber reden, wie man sich gut auf so einen Kongress vorbereitet. Ja. Also wir haben jetzt schon drüber geredet, wie findet man seinen Kongress und so weiter. Und du hast ja schon vorhin angesprochen, also du hast ein kleines Notizheftchen dabei und du schreibst dir immer so ein paar kleine Take-Home-Messages von den Sessions auf, wo du warst. Ich habe, glaube ich, so 3 mega wichtige Sachen, die man nicht vergessen darf, meiner Meinung nach. Das erste ist, auf jeden Fall eine Powerbank mitbringen und ein Ladegerät.
Ja, sehr gut.
Man ist da den ganzen fucking Tag und die Geräte werden irgendwann leer. Ja. Das ist einfach so. Ja. Also habt das dabei, ja. Das andere ist, ladet euch die Kongress-App auf alle eure Devices runter. Das ist jetzt vielleicht eine neuere Sache, aber erstens sind da auch interaktive Sachen, also vielleicht Fragen, die auch irgendwelche Umfragen während der Vorlesung oder dem Vortrag und das ist ganz gut. Und zweitens kann man sich anhand der Kongress-App natürlich auch sehr gut seinen weiteren Tag strukturieren.
Ja.
Das ist das eine. Und Stifte und Schreibmaterial braucht man jetzt nicht unbedingt mitnehmen.
Kann man
das
ja auf die Industrieausstellung gehen.
Genau, geht man sich in der Industrieausstellung sich den schönsten Stift holen und dann ist man da auch schon mal abgedeckt. Gell? Was ich tatsächlich davor mache, also ich habe ja schon einleitend gesagt, man ist am Anfang so überwältigt. Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist, bevor man an dem Tag aufläuft, dass man sich das Programm tatsächlich schon mal angeschaut hat, die ganzen Themen, die da stattfinden werden. Und dann steht man da und denkt so, boah, aber das sind irgendwie 25 Themen, die ich gut finde und soll ich in die alle gehen? Und am Anfang denkt man mal, ich muss in alles reingehen. Und mein Vorschlag ist, macht euch so eine Art Sternesystem oder so und markiert durch, wenn ihr es das erste Mal euch durchliest, so sagen wir von mir aus 3 Sternesystem, ja, will ich unbedingt sehen, ist mir wurscht und je nachdem, wenn ich Zeit habe. Und dann markiert ihr einfach mal alle durch und die, die ihr wirklich nicht interessant seid, die könnt ihr komplett wegfallen lassen und daran könnt ihr euch so ein bisschen über den Kongress hin orientieren. Vielleicht macht ihr 2 oder 3 Themen, auf die ihr auf jeden Fall hingehen wollt.
Ja.
Und dann den Rest lasst ihr so ein bisschen flexibel, weil, wie wir schon erwähnt haben, man trifft auch Leute, die man entweder neu kennenlernt oder die man schon kennt und vielleicht kann man sich mit denen dann absprechen und dann geht man halt zusammen in irgendwelche Vorträge zusammen.
Voll. Soll ich dir noch einen Boss-Move verraten für Kongresse?
Oh, Boss-Move Nummer
2. Also natürlich.
Nimmt Laufschuhe mit, damit ihr zwischendrin Sport
macht. So ist es. Verabredet euch nicht nur zum Networken, sondern macht Sport. Ja, wenn ihr aufgeregt seid vor dem Vortrag, in der Früh zum Sport oder frische Luft schnappen, spazieren gehen. Ihr seid meistens dann in einer coolen Stadt. Die Kongresse sind meistens nicht irgendwo am Arsch der Welt. Schaut euch die Stadt an. Das ist auch erlaubt. Ja, man ist nicht eingesperrt im Gefängnis in der Kongresshalle. Schaut euch die Stadt an. Am besten erlauft ihr euch die Stadt oder spaziert durch die Stadt. Und da kann man auch Leute mitnehmen. Ja, keiner hat Bock, irgendwie den ganzen Tag in so einer muffigen Kongresshalle zu sitzen. Nehmt die Leute mit raus, da kann man auch networken, macht Spaß, kann man Kaffee trinken. Genau, das ist Boss-Move Nummer 2.
So. War das wirklich dein Boss-Move? Weil das war, das, ich habe ihn ja direkt erraten, hast du gemerkt.
So gut kennst also, du mich einfach, das ist der Wahnsinn.
Aber doch, ich mache das tatsächlich das, auch. Ja. Ich frage meistens in irgendeiner Gruppe dann so, ja, erstens ist irgendjemand hier aus der Gegend und zweitens hat jemand, der aus der Gegend ist, Bock laufen zu gehen, einfach nur eine kurze Runde, weil man sitzt halt den ganzen Tag in diesem Kongresszentrum und es gibt den ganzen Tag eigentlich so semi-gesundes Essen maximal und dann halt immer noch irgendwelche Snacks zwischendrin und da ist es schon gut, wenn man entweder am Anfang des Tages oder am Ende des Tages ein bisschen Bewegung kommt.
Ja, Boss-Move Nummer 3, nehmt euch irgendwas Proteinreiches als Snack mit. Also da gibt es immer nur weiße Brötchen, irgendwas, Semmeln. Und
ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich noch viel Thema dazu machen muss, weil wenn wir gleich zum Schluss 2 Boss-Moves gebracht haben, dann ist das, glaube ich, ein gutes Ende für so einen Podcast.
Ja, so ist es. Wenn ihr noch mehr Boss-Moves haben wollt, dann meldet euch einfach, schreibt uns in die Kommentare, folgt uns, bewertet uns, gebt uns 5-Sterne-Bewertungen, das ist auch ein richtiger Boss-Move. Ich habe das Wort jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben vorher noch nie benutzt, das Wort. Zum Abschluss hätte ich noch einen Musiktipp für unsere Playlist. Hast du etwa auch einen dabei?
Ich habe auch einen, aber ich glaube, wir können mal 2 reinhauen.
Ich denke auch. Okay, ich verrate meinen zuerst. Und zwar von Haim, H-A-I-M geschrieben, Gasoline. Top-Song. Und was ist deiner? Noch besser.
Mein Musikwunsch ist von Jimmy Eat World und heißt The Middle.
Oh, den wollte ich auch schon draufpacken. Der ist so
und
gut.
Das passt so gut zu der Gesamtthematik, insbesondere wenn man als junger Arzt oder Ärztin auf so einen Kongress geht. Man fühlt sich vielleicht nicht so ganz integriert, da sind lauter Leute und vielleicht fühlt man sich entweder klein oder als Außenseiter, aber eigentlich bist du halt doch irgendwie mittendrin.
Oh, und deswegen ist das ein gutes Lied. It just takes some time. Ja, also geht's auf 1-2 Kongresse, der dritte wird dann besser. Ne? Oh, ne, ist ein super Song. Ich war da auf einem Konzert vor ein paar Jahren. Top. Richtig gute Auswahl, Don Felix. Schön. Schöner Abschluss für eine schöne Folge, finde ich. Ne? Ciao, ciao.
Servus.